Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Saalgeflüster.
In diesem Podcast geht es um den Alltag im Krankenhaus, Geschichten aus dem OP und das Leben von zwei operationstechnischen Assistentinnen.
So, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge.
Dritter Versuch.
Ja, Katrin hat jedes Mal den Start irgendwie ein bisschen lustiger gestaltet.
Luisa. Ich war wieder zu lustig, das fand Luisa peinlich.
Gar nicht wahr, du fandst das selber peinlich.
Ja, okay.
Also, heute sitzen wir wieder in meinem Wohnzimmer mit einer Kerze an. Es wird nämlich richtig kalt. Gestern hat es zum ersten Mal geschneit.
Ja, ich habe schon die Winterdeko aufgebaut. Hast
Echt?
Du gesehen?
Nee, ja doch, in deiner Story. Den Weihnachtsmann auf dem Balkon.
Oh mein Gott.
Das ist ein Kracher, sag ich dir.
Ist das süß? Jetzt mal ehrlich.
Also, ich bin ja in einem Haushalt aufgewachsen, wo es keine
Weihnachtsdeko gab.
Doch, aber machen wir es kurz. Meine Mom ist kein Fan von Kitsch und sogar ich bin ihr schon sehr viel zu kitschig, aber das wäre ihr Endgegner.
Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich find's so niedlich.
Ich find's auch süß.
Auch der Moment, wo dieser Weihnachtsmann dann da auf der Terrasse lag, es hat ja geschneit gestern, und habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt ein Video. Und wenn du auf den Stecker andrückst, dann geht halt die Luft dort rein und dann baut er sich so auf. Es war so süß, Hilfe. Wirklich, mein Herz ist aufgegangen.
Und deiner Tochter gefällt das ja wahrscheinlich auch, ne?
Und ich glaube, also unsere Terrasse ist ja so ein bisschen einsehbar von der Straße aus, und ich glaube, das wird auch die ganzen Autofahrer erfreuen.
Ja, bestimmt.
Ja, guck mal, was für eine gute Seele ich bin.
Ja, ja. Nee, aber ich finde auch, so langsam kommt man in Dekorationsmodus und ich habe auch richtig Lust, langsam wieder Weihnachtslieder zu schmettern.
Ja, Weihnachtslieder, Plätzchen backen. Mm. Den Weihnachtskranz habe ich ja gestern auch schon besorgt.
Ja.
Du noch nicht?
Nee, ich noch nicht. Aber nächste Woche, Samstag, gibt es wieder Weihnachtskranzbasteln in einer Schule. Das machen wir jedes Jahr.
Ja, ich bin nicht da.
Das ist so eine Tradition von uns. Und
das ist auch schlau von euch. Die gibt's nämlich gratis, ne?
Nee, aber die sind relativ günstig. Ich glaube, wenn man einen richtig fetten Kranz selber bastelt, kostet der so 15 Euro.
Das ist echt ein guter Preis. Ja. Ich weiß, also letztes Jahr habe ich für die Größe, die ich mir dieses Jahr geholt habe, ich glaube 15 Euro bezahlt. Dieses Jahr waren schon 25.
Finde ich auch krass, vor allem, wenn man es selber macht. Also 25 Euro schon eine Hausnummer. Übrigens, falls ihr hier ab und zu mal komische Geräusche im Hintergrund hört. Das ist Katrins Hund Cleo, die liegt gerade auf meinem Schoß und lässt sich so ein bisschen schmusen von mir. Richtig süß.
Sie lässt sich schmusen, also zu Hause bei uns darf sie ja nicht aufs Sofa und sie hat auch ihren Platz und sie weiß, wo ihr Platz ist. Sie darf auch nicht in die Küche. Ich mag das nicht. Hier darf sie halt überall hin und
Tante
sie denkt,
Luisa verwöhnt
ja, sie. Ja, genau, du bist so wie meine Mutter, wenn die Kinder zu meiner Mutter gehen. So ist Cleo bei dir. Sie denkt, sie kann machen, was sie will. Als
sie
nächstes
kommt
geht
ja
sie an den Schrank und holt irgendwie Leckerlis raus.
Sie kommt ja auch immer angelaufen in meine Wohnung rein. Pium! Und Katrin braucht noch so 5 Minuten, um hier überhaupt hochzukommen.
Hallo, du wohnst auch im 4. Stock. Das
ich
ist ein weiter
dritten,
Weg.
Oma.
Das fühlt sich an wie der 6. Stock. Ohne Fahrstuhl, Leute, ohne Fahrstuhl.
Ja, jeder Gang macht schlank.
Ja, das habe ich ja zum Glück nicht nötig.
Naja, auf jeden Fall kommt Cleo gerade vom Hundefriseur und die sieht wirklich super süß heute aus. Also immer, aber ich finde heute schon auch ganz besonders mit ihrer neuen Frisur.
Findest du sie süßer als mich?
Ja, schon.
Boah. Ich weiß nicht. Ich glaube, den Podcast, das hat sich bald erledigt.
Ausgepodcastet.
Ja, es war ja auch heute ein bisschen schwierig mit der Themenfindung.
Ja, finde ich auch. Aber wir haben uns auf ein Thema geeinigt und ich finde, das ist also ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr cooles und auch gesellschaftlich wichtiges Thema, wenn wir mal ehrlich sind. Aber dazu kommen wir später. Heute geht es nämlich um Blut.
Blut.
Um Blut. Bloody.
Das
was ja ganz gut passt, weil ich gucke gerade Dexter. Da geht es ja auch primär um Blut.
Ist das so? Was ist denn Dexter?
Dexter ist so eine, ich würde sagen, Thriller-Serie, auf wahren Begebenheiten kind of angelehnt.
Mhm.
Aber ganz so viel über den wahren Fall weiß ich nicht. Aber ich glaube, damals war es halt wirklich so, Dexter war ein Kind, das wohl im Kindesalter auch ja was ganz Schreckliches gesehen hat. Und es wird auch in der Serie dann langsam aufgedeckt. Und der entwickelt so eine Begeisterung für Blut, für Sezieren, für Leichen, für Töten. Mhm. Und er kommt irgendwann in so eine Adoptivfamilie und sein Vater ist Polizist. Und der Vater merkt das und trainiert ihn dahingehend, dass er zwar Menschen umbringen darf, aber nur Leute der Schlecht-Kind.
Also weißt du? Wie so ein Robin Hood so ein bisschen. Also nur, dass ja. er nicht raubt, sondern dass er tötet.
Ja, okay. genau. Also er bringt selber auch nur zum Beispiel Vergewaltiger oder andere Mörder um oder okay. so. Leute, die es sozusagen verdient haben.
Mhm.
Und ich finde die erste Staffel sehr spannend und danach nimmt es so ein bisschen, ich habe gerade so ein bisschen das Interesse wieder verloren. Aber in der Serie geht's halt auch ganz viel um Blut.
Apropos Serie, können wir da kurz drüber sprechen? Ja. Haftbefehl?
Ah.
Hast du gesehen?
Oh, kompletter Themenswitch. Ja, ich habe die Dokumentation gesehen.
Was sagst du dazu? Ich war so aufgewühlt, ich konnte nicht schlafen.
Echt? Ich fand die von Charlie Sheen irgendwie krasser.
Ich fand die auch krass.
Also über Charlie Sheen fand ich es krasser, weil er ist ja wirklich ein Weltstar, würde ich so sagen. Und eigentlich kennt ihn jeder. Vielleicht hat nicht jeder so seine Karriere richtig verfolgt, aber jeder kennt, glaube ich, wenigstens eine Folge von Two and a Half Men. Und mir war ganz viel gar nicht bewusst. Ich wusste nicht, wie der aufgewachsen ist. Ich wusste nicht, wie er da überhaupt hingekommen ist. Also ich war wirklich total überrascht.
Also jetzt bei Charlie.
Bei der Haftbefehl-Dokumentation haben sich für mich viele Thematiken ja wiedergespiegelt, die auch davor in der Dokumentation von Charlie Sheen rausgekommen sind. Und ich fand es halt richtig toll, dass dieser krasse Drogenmissbrauch nicht verherrlicht wird.
Mhm,
und ich glaube, das müssen sich gerade so Jüngere, die halt einfach jetzt vielleicht in den Kontakt kommen und das mal ausprobieren wollen, das müssen die verstehen.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern solche Serien dann dazu beitragen.
Ich glaube schon, dass das ein bisschen abschreckt. Ich hoffe es jedenfalls. Also das fand ich richtig toll, dass er da wirklich ehrlich war und ich glaube, er war wirklich ehrlich. Aber für mich, ich finde es schwierig, über ein Leben zu urteilen, das man selber nicht gelebt hat, weil er hatte schon...
Nein, darum geht's nicht. Also mir ging es jetzt eher darum, wie dich... Also mich hat es total berührt, auch gerade das Ende, als er da in diesem Hotelzimmer saß und mir mit seinen Dämonen gesprochen hat und...
ich habe auch Mitleid mit ihm gehabt. Aber ich komme immer wieder auch zu dem Schluss, zu dem Entschluss und das ist das Gleiche mit Charlie Sheen. Das sind beides sehr egoistische Charaktere. Und da ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Sobald du verheiratet bist, Kinder hast, ja, hast du andere Responsibilities und du kannst dich nicht frei machen davon. Ich verstehe, dass manche Leute ein zweites Leben führen, wie zum Beispiel das Künstlerdasein und wie so zwei Persönlichkeiten haben. Und ich glaube, es ist unglaublich schwer, das zu trennen. Und ich glaube auch, dass es unglaublich schwer ist, wenn du so einen enorm krassen Hype erfährst, ja, von praktisch jetzt auf gleich, damit überhaupt zurechtzukommen. Ich glaube, das ist eine riesige Aufgabe und ich glaube, die meisten Leute brechen darunter. Und er hatte ja davor auch schon ein Drogenproblem. Das war ja, also er hatte davor ja schon Kontakt.
Seitdem er 12 ist oder 13. 13.
Mhm. Aber trotzdem glaube ich, aber das ist auch etwas, das ich sage, ohne dass ich persönlich drogenabhängig bin oder jemals in meinem Leben starke Drogen genommen habe. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Ich glaube, das macht auch mit jeder Person andere Sachen. Aber
Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wo befindest du dich gerade im Leben?
Mhm. Ne?
Also ich will das gar nicht.
Mit welchen Leuten?
Genau, mit welchen Leuten? Wie stark bist du selber, wenn du mit 13 anfängst zu koksen?
Ja, aber trotzdem glaube ich immer, du hast eine Entscheidung und du triffst diese Entscheidung für das Koks dann in dem Fall immer wieder bewusst. Obwohl du zu Hause eine Familie sitzen hast, junge Kinder. Also sorry, aber auf Bühne zu gehen und schon zu wissen, dass man wieder krass aus der Nase bluten wird und dann zu befehlen, dass jemand dir Bescheid sagt über das Mikrofon im Ohr, damit er das schnell wegwischen kann, ist schon hardcore. Ne?
Was ich viel schlimmer finde, ist, dass dieses ganze Management drumherum, das ja weiß und auch so zum Beispiel dieses große Geburtstagskonzert plant. Mit dem Gewissen, dass dieser Mensch ja eigentlich Hilfe braucht.
Ja, und das, finde ich, war auch so ein bisschen verschwindig dargestellt, so mäßig, ja, das haben wir ja für seinen Geburtstag
ja,
extra
total.
Organisiert und so.
So als wir hätten sie ihnen noch einen Gefallen damit getan.
Ich glaube, die haben das auch so gesehen, aber es natürlich immer auch Moneymaking, ne?
Natürlich.
Immer Geld mache. Und ja, der Typ war am Ende. Der war überhaupt gar nicht mehr fähig, irgendwie auf die Bühne zu gehen. Also.
Ja, voll traurig.
Sehr traurig.
Auch mit also der Frau, mit den Kindern. Ich hoffe, also ich bin ja immer so ein Typ, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich fand das aber auch schwierig, diese Kommentare im Internet über die Frau dann auch. Manche
ja, waren wie ja sie so gehypt wurde, ne?
Gehypt,
dass sie so
aber auch gehasst, ne? Also sie wurde ja, aber viel gehypt, finde ich auch, dafür, dass sie geblieben ist. Und das ist etwas, das hat mich extrem gestört. Weil jeder muss seine eigene Entscheidung treffen und jeder lebt in diesem Leben, hat irgendwie eine Aufgabe und lebt halt dementsprechend so. Daran glaube ich. Und sie hat sich dafür entschieden, dass ihre Aufgabe ist, diese Rolle als Frau, als Hausfrau für ihre Kinder und für ihren Mann zu übernehmen. Okay, fair enough.
Ja.
Sie lebt dadurch aber ihre eigenen Träume mit Sicherheit nicht, weil die war gebrochen, diese Frau. Das hat man in der Dokumentation gesehen.
Ich glaube, sie fängt ja seit ein paar Jahren an, so ein bisschen ihr eigenes Ding zu machen. Und ich glaube, mit dieser Doku ist sie jetzt diesen Punkt so ein bisschen noch näher gekommen. Sie war ja auch mal in irgendeinem Trash-TV-Format.
Echt?
Ja, ich glaube, Reality Stars. Ich bin ja Trash-Fan.
Ja.
Ich glaube, irgendwo habe ich sie mal gesehen, aber ich habe es nicht mehr so richtig auf dem Zettel, wie es für sie da gelaufen ist. Also ich denke schon, dass das auch jetzt für sie so ein kleines Sprungbrett war, um so ein bisschen andere Sachen zu machen.
Das ist ein Sprungbrett, dass sie jetzt in der Dokumentation von ihrem Ex-Mann?
Nee, ich glaube, sind die noch sind verheiratet? Zusammen noch. Die sind
und jetzt geht sie in Trash-TV-Formate?
Nee, da war sie. Ich denke, dass sie jetzt vielleicht auch ein paar andere Angebote bekommt.
Okay. Ja, es würde mich freuen für sie, weil ich finde es immer schön, wenn Menschen, egal ob Frau oder Mann, ihr eigenes Leben leben, ihre eigenen Ambitionen haben und einfach glücklich für sich selber sind. Natürlich im besten Fall mit Partner, auch gerade wenn man Kinder hat und Familie hat. Aber wenn es nicht möglich ist, ich glaube nicht, dass eine unglückliche Frau den Kindern dann auch widerspiegeln kann, wofür sie selber einstehen sollen. Und die Frau hat basically vor allem für die Tochter vorgelebt, dass man zu jedem Preis bei einem Mann bleibt. Er hat sie betrogen, er war nicht da, er schnieft Kokain, bis ihm das Blut aus der Nase läuft und sie bleibt immer noch da. Ja, wo ist denn die Grenze?
Ich wünschte, ihr könntet gerade Luisas Gesicht dabei sehen.
Da wäre ich ein bisschen...
Ich hab ein bisschen Angst gerade vor dir.
Nee,
er schnieft Kokain.
Ja, für mich wäre das... Also nee, sorry, das ist direkt Scheidungsgrund. Wenn das nicht so einmal im Jahr vielleicht zu Silvester. Es gibt ja so Männer, die das unbedingt wollen. Mein Gott, dann mach es halt. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber so regelmäßig, so dass du wirklich auch, dass deine Schleimhäute so gereizt sind, dass sie bluten, das ist schon doll.
Ja, ist krass.
Ich hätte so einen Abturner auch.
Ja,
ekelhaft.
Vorstellung. Ja, ich glaube, jetzt haben wir lange genug über Hafti Abi gesprochen.
Ja.
Also, hörst du eigentlich so Deutschrap?
Nee.
Ja.
Ich kenne Lieder von ihm und ich bin jetzt kein Fan, aber der hat schon einfach einen krassen Flow, so, ne?
Ja.
Das kann man nicht leugnen. Der ist schon einfach heftig.
Ich höre das manchmal
heftig.
Echt heimlich im Auto, ne?
Echt jetzt?
Ja, ich kann das ja nicht zu Hause hören. Ich liebe diesen Song mit ihm und Sheeran David.
Welchen? Und sing mal vor.
Nein, auf keinen Fall. Auf jeden Fall, den mache ich dann immer so richtig laut im Auto an. Ich denke dann auch, ich bin so ein kleiner Gangster.
Also ich habe so ein paar Lieder, die in die Richtung gehen und die höre ich dann vielleicht mal beim Sport.
Ja.
Aber jetzt gerade höre ich wirklich pausenlos mein Hörbuch. Fourth Wing, Leute, das ist so gut. Also jeder, der auf Fantasy steht, große Empfehlung von mir. Ich liebe diesen, ich wollte gerade sagen Podcast, nee, das Hörspiel.
Ja.
Ist einfach toll.
Okay, vielleicht höre ich mal rein.
Es geht so um Drachen und Drachenreiter und...
Aber ich höre jetzt, ich habe einen super tollen Podcast gerade entdeckt, der heißt Saalgeflüster. Oh, wow, die Beingirls.
Ja, Leute, flüstert das mal weiter.
Ja.
Also, jetzt kommen wir aber auch mal zum eigentlichen Thema. Und zwar, kurze Geschichte so aus dem OP. Da war ich noch in der Ausbildung und in einem anderen Krankenhaus für einen Außeneinsatz in der Gefäßchirurgie. Leute, ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern. Also nicht ganz so genau, aber es war ein sehr, sehr krasser Moment in meinem Leben. Und ich war 0% darauf vorbereitet. Wir waren im Saal, haben eine Operation durchgeführt, die ganz normal geplant war. Und dann kam eine Ansage, dass im Nachbarsaal es eine Komplikation gab. Und kurz gesagt, die Aorta ist eingerissen in einem anderen Saal. Und das bedeutet praktisch, dass die Patienten binnen wenigen Minuten wirklich
genau, das
verbluten.
Ist einer dieser Notfälle, wo man wirklich alles stehen und liegen lässt und losrennt und einfach nur schnell zu den Sieben läuft, da wo die Instrumente sind, das erste Sieb aufmacht, am besten direkt die Aortenklemme rauslegt und das muss einfach so schnell wie möglich gehen. Teilweise findet das ja sogar in der Notaufnahme noch statt.
Katrin, ich war so überfordert.
Das glaub
ich habe plötzlich gesehen, wie alle blass wurden, weil wir waren ja noch am Operieren. Der Saal war gar nicht frei. Das heißt, wir mussten diesen Patienten auf dem Tisch ganz schnell irgendwie vorübergehend zumachen, rausbeschaffen, damit die nächste reingeschoben werden kann. Und ich habe mich an den Rand gestellt, weil ich so dachte, also ich kann wirklich gerade nichts machen, was hilft, außer Moltex auf den Boden legen, um das Blut aufzusammeln und habe mich einfach irgendwie ein bisschen weiter an den Rand gestellt, damit jeder sich frei bewegen kann.
War wahrscheinlich auch das Beste, was du machen konntest.
Ja, Alter, ich war auch erst 2 Wochen in der Gefäß oder anderthalb, das war so, ich war ganz neu so und es war dann auch noch so, dass die Patientin entweder Hepatitis oder HIV hatte, also auch nochmal so ein Schwierigkeitsgrad, der dann dazu kommt für uns Personal, weil man kann sich auch immer anstecken, so gerade, keine Ahnung, wenn Blut zum Beispiel in die Schleimhäute kommt oder man selber sich geschnitten hat und das Blut mit Blutkontakt.
Okay, dann erzähl doch jetzt mal bitte unseren Zuhörern, was man denn dagegen tut, damit man sich nicht ansteckt. Ich kann mich noch an eine Geschichte von dir erinnern. Da hast du vergessen, deine Brille aufzusetzen.
Ist mir schon mal passiert, ja. Brille tragen, doppelt Handschuhe am besten. Ja, und Mundschutz tragen wir eh. Und am besten ist es natürlich auch, wenn die Hände unversehrt sind, also man keine eingerissenen Fingernägel hat oder irgendwie keine andere Stellen. Deswegen müssen wir als OP-Personal eigentlich immer darauf achten, dass unsere Hände in einem wirklich guten Zustand sind und auch ständig eincremen.
Ja.
War wild. Alle waren in Alarmbereitschaft. Die Anästhesie war auch todeshektisch. Und es hat sich dann aber auch wieder ein bisschen beruhigt. Ich hatte das Gefühl, okay, jetzt, ne, das Loch ist geflickt und die Situation ist ein bisschen wieder
unter Kontrolle.
Und dann habe ich mich auf die andere Seite gestellt und merke so, da ist eine Lache Blut. Der eine Operateur steht gerade in einem wirklich See von Blut. Und ich gucke so, heb meinen Finger hoch. Natürlich kann das niemand sehen. Und dann meinte ich so, Entschuldigung, da ist ganz viel, sie stehen in Blut. Da ist ganz viel Blut. Das läuft gerade runter. Also die Abdeckung hat sich mit dem Blut vollgesogen und ist dann unten auf dem Boden getröpfelt.
Okay.
Und man hat es halt nicht gemerkt, weil die halt so fokussiert waren auf den Hesitus. Ja, irgendwo war noch ein zweites Leck. Auf jeden Fall ging es dann weiter und die Patientin hat es gerade mal eben so aus dem OP geschafft und ist dann 2 Tage später auf Station verstorben. Es sah richtig krass und ich habe auch noch nie in meinem Leben so viel Blut auf dem Boden gesehen. Das war schon richtig, richtig krass.
Finde ich auch.
Und da haben wir auch Konserven angefordert, bescheuert, ne, und rangesteckt, damit wir halt irgendwie Flüssigkeit natürlich und Blut, damit wir das Volumen erhöhen können. Das war echt krass. Hast du sowas schon mal erlebt?
Ja, einmal. Das war relativ am Anfang, da habe ich gerade mit den Diensten angefangen und da rief mich dann nachts meine Kollegin an. Ja, wir haben eine Aortenruptur, einmal in den Saal kommen.
Das und manchmal, ist ein absoluter Albtraum, Leute.
Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne? Also es gibt 2 Dinge bei uns. Einmal den Notfallkopf, wo es wirklich, wo es ganz, ganz schnell gehen muss. Dann die Notsektio und halt eine Aortenruptur.
Ja.
Und damals habe ich das aber auch noch gar nicht so richtig geschnallt alles und ich war auch noch so im Halbschlaf, bin dann so losgegangen und dann rief sie mich nochmal an, sie so, rennst du bitte? Und ich war dann so, ja, ja, und dann bin ich halt losgerannt und kam in den Saal. Zum Glück war ich da mit einer Kollegin, die sehr, sehr erfahren war, also ich weiß nicht, die hat glaube ich 30 Jahre Berufserfahrung und für sie war das Routine, für mich war das das erste Mal und geht einfach alles, ja, ratzfatz. Wir haben dann die Siebe alle aufgemacht, waren vorbereitet, aber der Patient hat es dann leider nicht mehr in den OP geschafft.
Oh, krass.
Der ist vorher schon verstorben.
Oh, krass.
Und ja, das war so mein einziges Erlebnis, was ich hatte mit der Aortenruptur.
Ja, das ist ein absoluter Albtraum. Also wenn du so aus dem Bett gerissen wirst, das will man nicht. Das will man wirklich nicht. Und da, wenn du wirklich weißt, was dann passiert, ist das genauso, finde ich, wie bei einer Notsektion. Du bist von ich schlafe tief auf ich bin todeswach.
Ja.
Mein ganzer Körper pulsiert und ich bin
zitter
voller
dann manchmal auch
Adrenalin.
So heftig.
Ja.
Also ich kann manchmal die Handschuhe gar nicht öffnen, weil ich so zitter und das dauert dann auch bestimmt immer so 20 Minuten, bis es vorbei ist. Und dann wird mir immer kurz so richtig doll übel.
Ja,
kennst
immer.
Du das?
Mir wird schlecht. Ich könnte auf den Boden kotzen.
Ja,
wirklich.
Das ist so ekelhaft, dieses Gefühl. Ja, daran werde ich mich, glaube ich, auch nie gewöhnen.
Aber nee, und das ist richtig, richtig schlimm, diese Momente. Aber irgendwie auch, das hört sich jetzt richtig makaber an, aber irgendwie ganz geil, dass man das im Leben mal erfahren hat. Also unter so einer extrem krassen Stress-Zeitdrucksituation zu funktionieren und irgendwie seinen Job weiterhin gut zu machen. Und ein Menschenleben ist gerade wirklich so auf der Kippe. Und zwar wirklich. Also,
und du bist daran beteiligt, ob dieser Patient
oder
im Fall von der Notsektion, dann geht es ja auch um 2 Menschenleben, ob die das überleben.
Ja,
also du bist ein Part davon. Und wenn es dann alles gut klappt und jeder im Team dann irgendwie auch seine Aufgaben erfüllt, ich finde danach dieses Gefühl, das ist so schön immer. Wirklich, das gibt mir richtig viel.
Manchmal denke ich mir danach aber auch so, oh mein Gott, ich bin erst, keine Ahnung, jetzt 26, aber ich war ja auch jünger teilweise, als das passiert ist. Und manchmal bin ich so wie so ein kleines Kind zu Hause. So, weißt du? Und ich bin gerade in so einer Situation gewesen, so. Das ist irgendwie manchmal so surreal und deswegen finde ich auch immer so, das Arbeits-Ich ist ein ganz anderes Ich als das, was man so zu Hause auslebt.
Ja, ja.
Ganz anders.
Ja, das ist, ich glaube, wenn man jünger ist, ist es nochmal, ist dieser Kontrast heftiger.
Also gerade wie ich mich manchmal fühle, auch mit meinem Partner, da fühle ich mich gerne wie so, ja, kleine Mädchen, das geschützt wird. Ich habe manchmal so Momente.
Echt?
Und dann, ja, und manchmal stelle ich mir dann wirklich in so einer Extremsituation vor, krass, Alter, du bist gerade ganz anders. Du bist ja eine zweite Person.
Du bist Uta Luisa.
Uta Luisa.
Oh Mann, ja, und du hast ja zu dem Thema Blut auch gesagt, wie viel Blut ein Mensch dort auch verlieren kann.
Ja, was, und auch wie schnell.
Wie schnell, und dass ihr auch Blutkonserven angefordert habt.
Ja, genau. Und das ist etwas, das ist, da machen sich viel zu wenig Leute Gedanken drüber. Aber gerade in unserem Alltag passiert das halt super oft, dass wir im OP auch mal Blutkonserven anfordern müssen. Und das nicht nur bei großen Operationen, wo man halt davon ausgeht, dass es viel Blutverlust gibt. Oder auch bei, ja, Patienten, die Krebs haben. Blutkonserven, ja, werden andauernd angefordert. Und ich glaube, man braucht bis zu 15.000 am Tag in ganz Deutschland. Aber nagelt mich nicht auf die Zahl fest. Und von
wie viel ist denn da drin eigentlich? 500
Milliliter? 500 Milliliter in der Regel, ja. Aber von, also einer Blutkonserve können, glaube ich, 3 Menschen was haben.
Okay, wow.
Im Maximalfall, ne? Und es gibt aber nur 3% der spenderfähigen Gesellschaft in Deutschland geht tatsächlich spenden. 3%. Das ist so wenig.
Das ist bitter.
Das ist so wenig.
Soll ich dir mal
wenig.
Was sagen? Ich war noch nie Blutspenden.
Ja, ich gehe regelmäßig.
Wollen wir das zusammen machen?
Können wir gerne. Aber warum hast du Angst? Oder warum warst du noch nie?
Also Angst ist das falsche Wort, glaube ich. Aber wenn ich daran denke, wird mir irgendwie ein bisschen so flau im Magen.
Wieso, weil jemand anders dein Blut bekommt?
Nee, weil ich mir vorstelle, dass dann da so viel, das ist schwachsinnig,
ja.
Aber das ist meine Vorstellung. In meinem Kopf bin ich dann geschwächt.
Also jedes Mal, wenn ich so die Konserve sehe, die ich gerade voll gemacht habe, denke ich mir so, oh krass. Du bist ja auch geschwächt, du darfst an dem Tag auch keinen Sport machen. Du wirst vorher auch, kriegst so eine kleine medizinische Untersuchung, ne? Also die messen einmal deinen Blutdruck und gucken, was für einen HB-Wert du hast. Bei mir ist er immer so an der Grenze.
Okay.
Also ich habe meistens einen HB von 12,5.
Aber normal wäre doch 14, oder?
Ja, das ist Grenzwert. Deswegen kriege ich auch meistens, wenn ich Blutspenden gehe, immer Eisentabletten von denen. Ich habe natürlich zu Hause aber auch Eisentabletten. Das ist ein Supplement, das nehme ich eigentlich regelmäßig ein. Und dein Blut wird dann auch nochmal getestet in Laboren, weil man natürlich auch sicherstellen muss, dass du kein HIV hast und keine anderen infektiösen Krankheiten. Das heißt, du kriegst auch immer so ein bisschen einen medizinischen
so ein kleinen
Check-up.
Ja, okay. Mhm. Ja, dafür wäre es ganz gut eigentlich.
Ja, und dann, es kann natürlich auch passieren, dass du nicht so gut das Blut förderst, also dass du es nicht so gerne hergeben willst. Deswegen viel trinken an dem Tag, das ist auf jeden Fall gut, und auch vorher was essen, weil sonst wirst du schwummerig und kannst auch ein bisschen so Schwindelanfälle bekommen, Zucker irgendwie hochhalten, und ja, genau.
Aber
manchmal kriegt man ein Quetschi in die Hand, damit, was lass du, damit das Blut ein bisschen besser kommt.
Oh, Quetschi erinnert mich an so diese Kleinkindphase. Ich hasse diese Quetschis.
Ich mochte die auch nicht. Meine Schwester hat die geliebt.
Bah, ekelhaft. Aber was für ein Obolus gibt's denn da noch?
Obolus?
Ja, es gibt auch Geld dafür, oder nicht?
Das nennt man Obolus. Das ist also ein neuer Begriff.
Kennst du nicht?
Nee.
Guck mal, du kannst was von mir lernen.
Okay.
Der kleine Obolus beim Blutspenden.
Also, es kommt drauf an, wo du Blut spendest. Manchmal gibt es einen Obolus. ich glaube. Das habe ich wirklich noch nie gehört.
Jetzt bin ich mir selbst gar nicht so sicher, ob es dieses Wort gibt, aber das gibt's.
Weiß ich nicht. Aber das, ich glaube, das liegt immer so zwischen 20 bis 50 Euro. Und ich gehe aber immer da Blut spenden, wo es kein Geld gibt, sondern nur so eine kleine
Macht gar keinen Sinn.
Nur eine Naschi-Tüte.
Was soll das denn? Ich will das Geld.
Ich weiß nicht, wo man Geld bekommt. Denn ich müsste mich mal informieren.
Also ich komme nur mit, wenn ich Geld dafür bekomme.
Ja, ich habe es bisher nur
für
so.
Für Geld mache ich alles.
Ja.
In der Ausbildung waren ein paar in unserer Klasse, die sind regelmäßig Blutspenden gegangen und haben sich damit ihren kleinen Obolus verdient.
Ja, stimmt. Das haben die mal erzählt.
Weißt du noch?
Ne? Ja. Und dann auch teilweise ausgerechnet, wann sie das nächste Mal gehen können und
weil,
so.
Weil da Pause zwischen.
Aber das ist schon low-key krank,
und
oder?
Und da gab es dann wohl auch immer Essen und Trinken, und das war dann ja auch wie so eine Mahlzeit, die sie sich gespart haben am Tag.
Es gibt kein Essen und Trinken. Es gibt kleine Snacks und es gibt halt oft so Fruchtwasser. Ne? Oder Apfelsaft oder sowas, Traubensaft und halt Wasser normal, weil, wie gesagt, Blutvolumen ein bisschen erhöhen und viel trinken hilft, damit dir halt nicht schwindelig wird und bla. Aber eine richtige Mahlzeit gibt's da nicht.
Okay, schade. Also ich
hätte, du so, ich hätte gerne den Mittagstisch Nummer 2.
Stampf und Erbsen.
Nee, das ist kein Luxusproblem, Programm. Dann würden wahrscheinlich mehr Leute spenden gehen.
Ja, siehst du?
Ja. Ich will auch gar nicht wissen, was die sich daran verdienen, aber darum geht es ja nicht. Geht es ja nicht darum, wie viel schon wieder andere Leute Geld daran machen, sondern da geht es, finde ich, wirklich darum, dass man halt mit einer sehr simplen Tat Menschen helfen kann und Menschen retten kann. So.
Also haben wir jetzt einen Deal. Wir gehen Blutspenden beide
zusammen.
Ja, sehr
gerne.
Aber nur da, wo es auch Geld gibt.
Okay, dann guck mal, wo es Geld gibt.
Okay, ich erkundige mich.
Ja, also jetzt mal die Frage an euch. Wart ihr schon mal Blutspenden? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ich habe auch ich habe mal ein TikTok-Video dazu gemacht und hatte ganz viele Kommentare. So, ich habe Angst vor der Nadel und so. Also die ist zwar ein bisschen größer als so ein Butterfly.
Wirklich? Damit das schneller geht?
Ja, also damit es nicht ewig lang dauert. Du willst okay. Ja keine 3 Stunden sitzen.
Ja, aber das mag ich nicht.
Normal dauert es so eine halbe Stunde, wenn du gut förderst. Mhm. Und, aber die Nadel ist nicht riesig. Man braucht wirklich nicht übertreiben, Katrin. Also das ist, geht wirklich fit. Mein Gott, ich gebe nicht mal einen Pieps von mir. Ich bin zwar auch keine Person, die so richtig schmerzt.
Excuse me, ich gebe nicht mal einen Pieps von mir. Ja. Aber ich werde Piepse von mir geben. Nicht zu wenig.
Nein, aber es ist wirklich nicht so schlimm. Es ist wirklich nicht so dramatisch. Okay. Und es ist eigentlich auch ganz gut, weil dadurch, dass du ein bisschen Blut verlierst, ist dein Körper angehalten, ein bisschen mehr zu arbeiten, weißt du? Und das stärkt dein Immunsystem eigentlich auch nochmal.
Bin gespannt.
Also ich bin ein Fan davon und ich finde halt, ja, einfach, dass es wirklich so was Simples ist, um anderen Menschen zu helfen, auch wenn man jetzt nicht in einem medizinischen Sektor ist, da tut man einfach, geht man einmal nach der Arbeit vielleicht zum Blutspendedienst, ja. Das dauert maximal mit Anmeldung, falls man noch keinen Online-Termin ausgefüllt hat, was man machen sollte, dauert das vielleicht eine halbe bis eine Stunde. Und dann ist man da durch und...
Also ich finde, 50 Euro sind dann schon angemessen.
Mann, ich kann nicht ernst bleiben mit dir.
Excuse me, ich will 50 Euro. Ich verhandle da.
Versuch mal, Katrin, das will ich sehen.
Also wie war deine letzte Woche so?
Was ich letzte Woche gemacht habe, also ich habe mir jetzt mal vorgenommen, einfach ein bisschen weniger am Handy zu sein. Das habe ich auch durchgesetzt. Ich versuche gerade ein bisschen mehr meine Hobbys wieder zu vertiefen oder beziehungsweise überhaupt erstmal wieder reinzukommen. Ich habe früher immer sehr gerne gemalt und ich habe einfach gemerkt, dass ich gar keine Verbindung mehr habe, dass mir nichts einfällt. Ich bin 0% kreativ und ich habe auch vieles verlernt. Deswegen habe ich mir jetzt im Keller so ein kleines Atelier gebaut. Mhm. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, so platzmäßig und auch belichtungstechnisch. Und es ist arschkalt, aber ich habe jetzt Sachen, die ich anziehen kann, damit ich nicht erfriere.
Aber es kann nicht so ein großer Unterschied zu deiner Wohnung sein.
Doch.
Es ist wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, Luisas Wohnung ist kalt. Ich sitze hier mit einer Wolljacke, mit meinem Schal. Ich habe so kalte Füße.
Ja, ich habe eine Hose und einen Pulli an und mir geht's gut.
Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Mir ist immer kalt. Ich bin eine kleine Frostbeule.
Also nicht, es ist halt eine große Wohnung.
Jetzt frag mich bitte, was ich letzte Woche gemacht habe.
Ja, warte, ich bin noch nicht fertig.
Okay, erzähl weiter.
Also ich habe angefangen wieder zu malen. Dann hatte Frederico ja auch Geburtstag. Das heißt, letzte Woche habe ich einfach ganz viel so Vorbereitungen gemacht und hier das schön dekoriert und so. Und ich war viel bei meiner Mutter, die so neue Tabletten für ihre Therapie bekommen hat.
Oh.
Ja, ist gerade so ein bisschen, keine Ahnung, kennt ihr das Hand-Fuß-Syndrom? Das
hat
sie jetzt ganz plötzlich. Ja, Hand-Fuß-Mund, aber sie hat nur Hand und Fuß.
Das ist ja so eine Kinderkrankheit eigentlich.
Also die wird wohl durch die Tabletten ausgelöst und deswegen, ist Laufen gerade nicht so geil und so, also... Ja,
ach so, aber ich glaube, das sind dann zwei verschiedene Sachen. Also Hand, Mund, Fuß, da hast du so überall so einen Ausschlag.
Ja, sie hat auch Ausschlag, aber ich beschreibe das jetzt nicht. Aber also ganz, ganz trockene Hände und Füße und halt auch zusätzlich so richtig krasse Reizungen, sodass man nicht mehr auftreten kann.
Ja, ich glaube, bei Erwachsenen ist das, wenn es ausbricht, auch viel extremer als bei Kindern. Meine Tochter hatte das in der Kita-Zeit und mein Mann war damals, glaube ich, nicht in der Kita und hat so diese ganzen Kinderkrankheiten gar nicht so richtig mitgenommen und hat dann auch Hand, Mund, Fuß bekommen.
Oh.
Und er lag eine Woche lang krank.
Aber ist das ansteckend?
Nee. Ja.
Nee, bei Mama ist es nicht ansteckend, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich fasse sie zwar nur mit Handschuhen dann da an, um einzucremen und so mir die Wunden anzugucken, aber... Ich glaube nicht, dass es ansteckend.
Okay.
Naja, aber jedenfalls auf jeden Fall sehr viel Family-Programm, würde ich sagen.
Und
aber
es hört sich schön an.
Ja, es ist auch.
Endlich fragt sie mich. Ich war arbeiten. Ich habe viel gearbeitet. Und dann, nachdem du mir jetzt gerade gesagt hast, dass du weniger an deinem Telefon warst, hat meine Tochter mich gefragt, wie lange ich so immer an meinem Telefon bin, nach meiner Bildschirmzeit. Und ich wusste schon, das ist auf jeden Fall...
Das sieht nicht gut aus.
Das sieht nicht gut aus. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und ich will selber nicht nachschauen. Also kennst du das? Du weißt, dass es irgendwie...
Nicht zufriedenstellend
ist. Und dann willst du es dir auch auf gar keinen Fall angucken. Und diese kleine Hexe ist einfach heimlich an mein Telefon gegangen und hat nach meiner Bildschirmzeit geschaut. Rate.
Ja, so 9 Stunden.
10 Stunden.
Das ist krass.
10 Stunden. Also ich war bei der Arbeit und ich war 10 Stunden am Tag an meinem Telefon.
Krass. Also vor allem dann ja auch nach der Arbeit primär, ne?
Also was ich zu meiner Verteidigung sagen muss, ich schaue auch Serien auf meinem Telefon.
Ja, okay, das mache ich nie.
Ich denke, das geht da auch mit rein, oder?
Ja, ja, zu 100%. Du kannst auch sehen, wie viel Zeit du auf welcher App, also prozentual verbracht hast.
Das, ja, ich habe es mir ja selber nicht angeschaut, aber ich werde es.
Guck dir mal an.
Ja, ich muss der Wahrheit ins Auge blicken.
Also ich habe ja hier mein Handy und ich habe gestern eine Benachrichtigung bekommen. Ich habe schon auch immer so eine Screentime von 8 Stunden, manchmal 8 Stunden und eine halbe. Manchmal wuchert das an einem Tag auch ein bisschen aus, aber ich finde 8 Stunden auch schon extrem viel. Das ist ein ganzer Arbeitstag.
Wie Sie mich gerade vernichtend hier anschauen.
Vernichtend? Meine Güte.
Dieser Blick, extrem viel. Ich habe ja noch 2 Stunden mehr, das ist dir klar. Also ich habe 10 Stunden.
Im Durchschnitt habe ich 5 Stunden und 48 Minuten steht hier. Und jetzt würde ich gerne mal wissen.
Well done, Luisa.
Wo sieht man denn App und Limit? Naja, auf jeden Fall, gestern hatte ich nur 1 Stunde und 30 Minuten circa und da war ich ganz stolz auf mich und ich bin ehrlich, mir tut das richtig gut.
Ja, das glaube ich dir.
Also ich merke einfach, wie ich generell so ein bisschen ruhiger bin und wir lassen uns schon krass beschallen, immer wieder kommen, kriegt man Nachrichten in die DMs, Nachfragen und gerade wenn man jeden Tag ein Video postet oder jeden zweiten Tag, es gibt ja ständig Benachrichtigungen.
Ja.
Und dann guckst du dir vielleicht auch noch Content von anderen Menschen an. Du bist so gefangen in diesem kleinen Monitor. Das ist so krass. Und manchmal merke ich richtig, wie mir das nicht gut tut.
Ja, das glaube ich, werde mir jetzt Handyzeiten einrichten.
Das ist nicht schlecht, glaube ich. Also, und ich habe deswegen auch mal drüber nachgedacht und auch mit meinem Partner darüber gesprochen. So, was, wenn wir mal Kinder haben? Und für uns steht fest, eigentlich, mal gucken, wie es dann wirklich sein wird. Bis 12 gibt es kein Handy und mit 12 gibt es ein Handy, wo man anrufen kann und mehr nicht. Und alles, was danach kommt, ja, muss man.
Kann man die noch kaufen? Hm? Handys, wo man nur anrufen kann? Also
oder halt so kleine Spielchen spielen kann oder so, aber nichts, wo du, weißt du, überall reinkommst und alles Mögliche mit dem Handy machen willst.
Ist auf jeden Fall der richtige Weg, aber ich glaube, in der Umsetzung wird es schwierig, kann ich dir auch ehrlich sagen.
Ja, das sind jetzt Ambitionen.
Aber ist ja schön, dass ihr diese Ambitionen habt und wenn es am Ende dann 10 ist, ist ja auch in Ordnung.
Ja, genau. Ja, so viel zu heute.
Das war's jetzt schon wieder, ne?
Das war's schon wieder. Ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. War, ich würde sagen, eine lustige Folge. Also, gerade jetzt unser sehr.
Also, wir haben ja von bis über alles
Gespräch über Haftbefehl, ja.
Sollten wir das vielleicht rausschneiden?
Nee, ich finde das cool. Ist ja auch sehr aktuell noch, würde ich sagen.
Ja, gefühlt redet auch jeder über diese Doku.
Echt? Hm. Ich finde, es ist schon wieder fast over. Aber am Anfang war es auf jeden Fall krass. Jeder hat darüber gesprochen, das stimmt.
Ja, ich bin eine Spätzünderin.
Und gerade mit diesem Frauenthema, da muss ich auch echt sagen, das hat mich wieder ein bisschen aufgeregt. Also, wie gesagt, jeder soll sein eigenes Ding machen und sie hat das für sich entschieden. Und das ist dann auch ehrenwert für sie, dass sie das so durchziehen kann. Ne? Das muss man ja auch erstmal machen und schaffen. Aber wie gesagt, ich finde, man darf da nicht außer Acht lassen, dass es immer eine Frage ist, auch was lebst du gerade deinen Kindern vor? Du hast eine Tochter. Du zeigst deiner Tochter eigentlich gerade, dass man zu jedem Umstand bei diesem Mann bleiben sollte oder einfach bleibt, weil man nicht schafft, von ihm zu gehen, obwohl es einem selbst vielleicht nicht gut tut. Und man ja sich selbst auch richtig aufopfert. Ich meine, das ist ihr Leben immer noch. Ja, egal ob du Mutter bist oder Partnerin von irgendjemandem, du bist immer noch auch deine eigene Person. Und sie hat sich komplett zurückgestellt für so viele Jahre. Und ich finde nicht, dass das so krass bewundernswert ist. Ich würde es nicht wollen für mein Leben.
Ja, ich tue mich immer schwer, darüber so zu urteilen, weil ich irgendwie denke, ich weiß nicht, wie es sich angefühlt hat für sie, aber ich für mich weiß, ich würde es auch anders machen.
Also ich beurteile es auch nur für mich selbst.
Zumal, ne? Wie du schon gesagt hast, wenn Kinder dabei sind, dann möchte ich, dass meine Kinder einfach andere Werte vermittelt bekommen.
Ja. Und was ich halt auch dann so schade fand, dass es halt von der Gesellschaft irgendwie auch so, ja, wie du schon meintest, dass sie so gehypt wurde dafür, dass sie geblieben ist, zeigt, finde ich, auch, dass wir irgendwie manchmal echt noch im Mittelalter stecken geblieben sind. Also jetzt wird eine Frau wieder gehypt dafür, dass sie sich einem Mann so komplett unterordnet und zu jeder Bedingung bei ihm bleibt. Das ist so falsch. Also wenn das jemand für sich selber entscheidet, dann ist das richtig für diesen Menschen und für diese Familie und dann ist das okay. Jeder muss es selber entscheiden. Jeder hat das in seiner Hand. Aber eine Frau dafür wieder so zu feiern, finde ich, ist einfach, also vermittelt wieder ein falsches Bild.
Ja, ich glaube, da muss Deutschland einfach generell auch an den Strukturen arbeiten und vielleicht eher sowas fördern, wie Frauen und zu unterstützen, um den Schritt zu gehen, sich von jemandem zu lösen,
ja,
der sie so behandelt.
Exactly.
Also,
naja.
Amen.
Also, ja, genau. Frauen haben immer noch keine gleichberechtigte Rolle in der Gesellschaft, würde ich behaupten. Und dann macht mich so ein Thema schon auch ein bisschen, wühlt mich auf. Und ich habe vollstes Mitleid mit dieser Frau, ne? Wirklich, also, ey, das tat mir so leid für die. Das muss so schlimm sein, wenn du jemanden eigentlich wirklich richtig liebst und anders kennengelernt hast, dann gibst du dem Menschen zwei Kinder. Und
aber anders kennengelernt, wenn er, seitdem er 13 ist, Drogen nimmt.
Ja, okay, kann ich nicht beurteilen. Ich habe ihn nicht kennengelernt, ich bin nicht die Frau, weißt du? Aber ich glaube, und das, ich habe auch schon mal einen Mann kennengelernt, der zwei Seiten hatte. Mm. Und ich habe die zweite Seite sehr spät gesehen.
Yes.
Yes. So, also das ist wirklich kein Disrespect jetzt an sie, aber ich glaube, ihr könnt das ganz gut in ein Bild setzen. Und das war's mit dem Gesprächsthema für heute.
Das war's.
Ja. Yeah.
Wie ist es eigentlich? Wieder einmal die Woche und nur 30 Minuten?
Wollt ihr uns einmal erzählen, was ihr euch so von uns wünscht? Weil wir haben das Gefühl, seitdem wir nur noch alle zwei Wochen machen, hört ihr nicht mehr so gerne. Das heißt, wenn wir uns darauf einigen würden, dass die Folgen einfach ein bisschen kürzer werden, ja, so kurz und knackig, 20 bis 30 Minuten, aber dafür jede Woche oder einfach mal eine längere Folge und dann halt alle zwei Wochen, schreibt's gerne in die Kommentare. Wir lesen sie uns durch und dann im nächsten Podcast, ja, verkünden wir, ob es wieder eine Änderung gibt.
Gibt es eine große Verkündigung?
Ist auch nicht einfach mit uns hier, ne? Aber dafür müsst ihr uns dann auch lieben lernen. Katrin und ich sind, ich würde sagen, zusammen sind wir sehr spontan und auch zwei kleine Quatschköpfe.
Ja, sind wir.
Ja, und ich finde das voll schön, weil du holst das auch in mir heraus.
Ja, ich kitzel deine humorvolle Seite so ein bisschen raus.
Voll.
Ne? Ansonsten würde sie auch zum Lachen in den Keller gehen. Da, ach nee, gehst du ja wirklich zum Malen. Also ich fand's sehr schön heute mit dir, liebe Luise.
Ich fand's auch sehr schön, liebe Katrin.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Das war's mit Saalgeflüster für heute.
Wenn es euch gefallen hat, flüstert es gerne weiter. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Nachrichten und nehmen immer gerne euer Feedback mit auf. Bis in zwei Wochen.